Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Premiere von SWR1 Leute live hier in der festlich geschmückten Halle von Öhringen. So will ich es einfach mal nennen an dieser Stelle. Das ist die Premiere in Öhringen, nämlich von Leute live. Und wir zählen runter, der Countdown zur SWR1 Hitparade. Und wir werden das feiern heute Abend mit den Erfindern. Aber gerade mal reinfragen hier in die erste Reihe. Wann geht es denn eigentlich los, Countdown-technisch, Herr Haaf?
Am Montag um 5.
Das haben Sie aber gut geübt jetzt. Also, Stimmung passt, aber es fehlen natürlich noch die Erfinder dieser Kultveranstaltung und ich freue mich, dass sie es beide hierher geschafft haben, kommen frisch vom Italiener im herrlichsten Knoblauchduft. Begrüßen Sie ganz herzlich Stefan Siller und Thomas Schmitz. Herzlich willkommen. Nehmt Platz. Und das ist ja inzwischen so, nach der Show ist vor der Show. Das ist so eine Routine, jedes Rädchen greift ins andere und jeder weiß, was zu tun ist. Jetzt könnte ich mir vorstellen...
Seit wann ist das so?
Tja, ich glaube, seit knapp 30 Jahren, aber vor 30 Jahren, könnte ich mir vorstellen, war das natürlich komplett anders.
Wollte gerade sagen, das kennen wir nicht, dass man weiß, dass eins ins andere greift, man sich auf den, dass wir uns aufeinander verlassen können, das wussten wir, aber sonst... Nee. Nicht mal das.
Nicht mal das wussten wir.
Das macht es ja umso spannender.
Und da muss ich 30 Jahre auf dieses Bekenntnis warten.
Und deswegen wollen wir direkt mal in die Situation einsteigen. Die erste Hitparade, wo man noch gar nicht weiß, wie so etwas abläuft. Jetzt sind wir 4 Tage vor der Hitparade. Könnt ihr euch mal in die Situation hineinversetzen? Damals, 4 Tage vorher, was stand denn da überhaupt? Wie war die Gemütslage bei so einer bekloppten Idee?
4 Tage vorher stand eigentlich noch gar nicht viel. Ja, also es war, zu dem Zeitpunkt war so die heiße Phase der Auswertung immer noch. Es wurden immer noch Stimmkarten eingegeben. Es wurde ja per Postkarte damals abgestimmt. Die Älteren erinnern sich noch, was das ist, eine Postkarte. Wir hatten ein Computerprogramm, das da extra von der hauseigenen EDV erstellt wurde, um das ein bisschen zu vereinfachen. Aber es sind 4 Tage vorher noch ständig Fehler aufgetaucht, weil einfach die Titel oft unter verschiedenen Namen eingegeben wurden. Und dann erscheinen die halt 3 oder 4 Mal in der Liste. Und da musste man das erstmal wieder addieren und dann hat sich die ganze Hitparade wieder total verändert. Und das ging praktisch bis einen Tag vor der Hitparade noch, dass da immer wieder Klopse entdeckt wurden, dass es nicht stimmt.
Gab es da so einen Moment des Muffensausens, wo ihr gedacht habt, meine Fresse, was haben wir da überhaupt gestartet?
Ich würde diesen Moment, den es öfter gab, viel früher datieren. 4 Tage vorher wussten wir ja schon, dass es überhaupt stattfindet. Aber als wir das angestoßen haben, hatten wir keine Ahnung, was daraus überhaupt wird und ob daraus irgendwas wird. Du musst dir vorstellen, es hat es noch nie vorher gegeben, dass das gesamte Programm damals eben von SDR3, dem Radio für den Wilden Süden, ausgehebelt wurde. Das ist 5 Tage lang, damals wusste man nicht, dass es 5 Tage werden, aber letztendlich wurden es das ja, nichts anderes gibt als Nachrichten und Hitparade. Kein Popcorner, wie das Frühprogramm damals hieß, keine Leute-Sendung, keine Aktuell-Sendung, nichts. Das stößt nicht überall auf Gegenliebe von Anfang an. Ne?
Ja, und die meisten guten Ideen liegen im Keller. Eure Idee hat es aus dem Keller wirklich ins Programm geschafft. Wo waren die größten Herausforderungen, das überhaupt auf die Beine zu stellen?
Dass Thomas gut kocht und ich den Carsten Jever mitgebracht habe.
Aber wie viele Menschen musstet ihr damit bestechen?
Das hätte nicht gereicht. Das natürlich nicht. Aber das Gute war, dass wir eigentlich nur mit unserer Idee angewackelt kamen und den Rest haben wir unserem Programmchef überlassen. Der musste das ja durchdrücken. Der musste ja überhaupt erstmal die Hierarchie des Hauses, des Süddeutschen Rundfunks, des damaligen, überzeugen, dass wir einfach mal eben das Programm aushebeln. Und das hat eine Weile gedauert. Und da musste er ziemlich viel Überzeugungsarbeit leisten. Wir kamen halt nur mit der Idee und haben uns überlegt, wie wir sie umsetzen. Aber das, den Rest haben wir anderen überlassen.
Ja, die Idee war natürlich schon, muss ich auch im Nachhinein sagen, relativ hybride. Ne? Ja. Weil abgesehen davon, dass wir einen Weltrekord stemmen wollten, wir wollten den RIAS übertreffen, die mit 750 Titeln damals zum Geburtstag ihrer Stadt so eine Hörerhitparade aufgestellt haben. Wir waren ja auch so eitel oder wie soll man sagen?
Eitel
oder Ratzken, selbst,
ja,
selbstbewusst.
Ja, ja, selbstbewusst.
Ja, dass wir das alleine machen wollten, 5 Tage lang zu zweit moderieren. Das hat es bis dahin auch noch nicht irgendwie
gegeben. Ja, zu dritt kann ja jeder.
Also
ja.
Ja, und zu dritt habt ihr dann irgendwann auch gemacht. Ist euch da die Puste ausgegangen, als Matthias Holtmann ins Boot kam?
Oh, das ist jetzt eine Frage. Nein, uns ist nicht die Puste ausgegangen, sondern wir haben gesagt, die anderen Kollegen sollen auch mal ein bisschen Spaß haben. Und dann kam da noch mehr dazu, klar.
Ja, es gibt auch Leute, die sagen, die anderen wollten auch mal mitmachen. Ne?
Also, ja, sicher, das gab's auch. Also es hat dann Begehrlichkeiten auch geweckt. Aber es war ja auch so, wir haben das einmal geschafft und dann ist ja auch gut. Also was soll's.
Wir konnten es ja nicht selbst nochmal toppen irgendwie.
Und inzwischen gab es 24 Ausgaben. Und Stefan, du hast es mit dabei, nämlich das Buch zur Show. Und ich habe auch mal nachgelesen, auf Seite 40 steht dann nämlich noch 48 Stunden und wir haben schon wieder eine definitive Endauswertung. Spliff ist nicht mehr auf Platz 1501, sondern die Beastie Boys mit Fight for Your Right to Party. Das sollte der Titel sein, mit dem es losgeht. Wie seid ihr denn dann schlussendlich darauf gekommen, dass es 1501 Titel sein müssen?
Auch da gibt es verschiedene Versionen. Thomas sagte, glaube ich, immer, das ist ein toller Titel zum Starten, also nehmen wir die Nummer. Und ich habe so in Erinnerung, wir haben damals einen Flipper verlost unter allen Leuten, die eingesendet haben. Ist auch ein Foto mit drin. Und ich glaube, der hatte die Seriennummer 1501.
Nein, hat er nicht.
Nicht? Hast du schon mal geguckt?
Das ist nämlich so, wenn man sich erstmal erinnern muss an Sachen, die so lange zurückliegen. Der Flipper hatte eine 1400er Nummer und das war eigentlich auch eine Überlegung, dass mit 1456, glaube ich.
Ach, deswegen wollte Harald eine andere.
Genau. Ja. Und ich habe dann aber diesen Spliff-Titel gesehen, der lange Zeit in der Endauswertung, in der vorläufigen Endauswertung auf 1501 war und habe gesagt, das ist ein geiler Titel, damit können wir starten. Aber es war mir ein Zufall da letztlich.
Ne? Aber ganz viele Hörer fragen sich natürlich, wie kommt das denn überhaupt zustande, dass man dann eine Auswahl von 1501 Titeln hat, damit man dann auch über diese Woche hinkommt? Weil es war ja ein Startpunkt und auch ein Endpunkt festgelegt. Das ist ganz viel Rechenarbeit.
Kann man so nicht sagen.
Es war ein Startfest.
Der Startpunkt war festgelegt, es war der 14.8. Und damit man sich das leichter merken könnte, haben wir dann auch beschlossen, wir starten dann auch um 14.08 Uhr. Also das stand
Thomas, fest. Thomas, das war deine Idee.
Ja, das war meine Idee. 14.8. 14.08 ist griffig und das kannst du dir sicher gar nicht mehr vorstellen, Nicole, dass man heute Radio so macht, dass man sagt, wir fangen mal an und dann gucken wir weiter.
Schön, gutes Konzept.
Ja, ich bin dabei. Auch gut.
Also der Startpunkt stand also fest, das musste man den Leuten ja auch sagen, wann es losgeht, aber wann es endete, das konnten wir auch am 14.8. um 14.08 keinem verraten, auch noch am Dienstag und am Mittwoch glaube ich nicht, weil wir sollten erst Freitagabend fertig werden, dann kam Jogi Rathfelder, der Musikspiritus Rektor, der das alles im Griff haben musste und sagt, schaffen wir nicht. Dann ging es um, dass wir nachts los fertig werden, weil das dann auch bundesweit übertragen wird. Kurzum, gab dann eine endgültige Deadline, die war Samstag um 15 Uhr. Fertig waren wir dann um 16.30 Uhr.
Und es gab im Vorfeld natürlich ganz, ganz viel auszuwerten. Thomas, du hast es eben schon mal angesprochen mit dem Computerprogramm. Ich glaube, im Vorfeld stand auch noch Kinderarbeit. Die Kollegen der Kinder sollten herangezogen werden. Wie lief das Ganze überhaupt ab? Das war ein riesenaufwendiges Prozedere.
Ja, wir haben uns das ja zunächst so vorgestellt, da kommen ein paar Postkarten und Stefan und ich zählen das von Hand aus. Dann wurde das aber dann doch massiver, dass irgendwann manchmal 1000 Karten am Tag kamen. Und das war natürlich überhaupt nicht mehr zu schaffen. Und dann gab es dieses Computerprogramm, dieses ominöse, das von der EDV dann zur Verfügung gestellt wurde, was hauseigene Entwicklung war. Und dann haben wir gemerkt, es kommen jeden Tag immer noch viel mehr Karten, als wir überhaupt in der Lage sind, an einem Tag einzugeben. Also kamen noch Kolleginnen dazu aus der Musikabteilung, Redaktionsassistentinnen. Und wir haben dann auch gedacht, ja, dann holen wir noch ein paar Halbtagskräfte und dann kriegen wir das irgendwie hin. Auch das war eigentlich zu wenig immer.
Besonderen Dank schreibt ihr, glaube ich, Birgit Groß und Sandra Dumewitsch. Ja. Zu im Buch auch.
Die waren sehr fleißig dabei. Ohne die wäre wahrscheinlich alles zusammengebrochen. Aber dass dann letztendlich so viele Karten kamen, hat zwar Stress gemacht, aber ich war sehr beruhigt. Ja. Ich kann mich noch genau erinnern, als wir das alles angestoßen hatten und keine Ahnung hatten, ob das bei den Hörerinnen und Hörern überhaupt ankam. Mein erster Weg, wenn ich morgens, ich kam jeden Tag in den Sender, mein erster Weg war nicht in meine Redaktion oder in mein Zimmer, sondern zur Poststelle.
Wie viele Karten
sind heute gekommen?
Diese Stelle ist auch sehr schön geschrieben im Buch, wie du dann wirklich jeden Tag
nervös,
geguckt hast und es wurden mehr Karten. Ich habe auch dieses Buch schon unter den SWR1 Hörerinnen und Hörern gesehen. Also das fand dann auch reißenden Absatz.
Letztendlich, wenn wir das jetzt nochmal auf den Punkt bringen wollen, kamen 15.062 Karten mit insgesamt auszuzählenden 828.410 Punkten. Ja. Also das muss man erstmal bewältigen. Also
es hatte ja jeder 10 Stimmen damals. Ja. Man konnte 10 Titel vorschlagen, nicht so wie heute, 5, ja, da kommt man ja locker drauf. Aber es waren 10 auf der Postkarte, meine Damen und
Herren. Und wenn ihr so fit
handgeschrieben,
mit Porto drauf.
Und wenn ihr so fit in den Zahlen seid, wisst ihr auch, wie viele Stimmen es 2018 gab?
Puh, das war nach meiner Zeit.
Ja, eigentlich, das war auch nach meiner Zeit, ja genau. Nee, weiß ich nicht genau.
250.000.
Ja, okay.
Das ist mal eine Ansage. Wie habt ihr euch das eingeteilt dann, als euch klar war, so dieses Ding wird fliegen, wir müssen jetzt also ran, Studio stand, wie teilt man sich das ein, wie viel schlafen, wie viel moderieren, wie entsteht so ein Plan?
Das ist der Erfinder des Dienstplans.
Ja, wir haben uns überlegt, wir machen einen Dienstplan, der sowohl Härten aufweist als auch kleine Freiheiten. Das heißt, jeder von uns beiden hat immer 2 harte Schichten hintereinander, relativ dicht hintereinander gefahren. Das sah in der Praxis so aus, morgens von 7 bis nachmittags 17 Uhr. Dann hatte man ein paar Stunden Pause und dann hatte man die Nacht von 23 Uhr bis 7 Uhr am nächsten Morgen. Der Kollege, der hatte dann einen relativ ruhigen Abend, ein paar Stunden, konnte dann die Nacht schlafen, vielleicht. Meistens hat das ja nicht geklappt mit dem Schlafen. Und hatte dann am nächsten Tag dann die Tagschicht und wieder die Nachtschicht. Und ich finde, das hat eigentlich relativ gut funktioniert, weil dann doch immer eine längere
Regenerationsphase,
ja, ja genau, dazwischen lag. Und so konnte man
diese Woche. Er hat sich gerade in die Zeit zurückversetzt, das muss man verstehen. Also da haben wir auch nicht mehr gerade ausgeredet.
Ja, gab es vorher bei euch im Leben Situationen, wo ihr extrem lange durchgemacht hattet? Jetzt keine 5 Tage, aber mal so 2, 3 Tage am
Stück? Eine Fete, ne, oder so, ja. Ja,
dienstlich das, eher weniger.
Dienstlich. Naja, es muss ja nicht das Dienstliche sein, aber so Extremsituationen?
Nee. Ja, weil wir wollten ja auch mit Absicht, solange wir das durchhalten, dafür sorgen, dass wir die meiste Zeit zusammen moderieren. Ja. Das ist also grundsätzlich eine Doppelmoderation, mit ein paar Phasen, wo mal der eine und mal der andere ein paar Stunden weg war. Aber wenn Sie 5 bis zu maximal 10 Stunden in so einer Ausnahmesituation Zeit haben, ist da auch relativ wenig an Schlaf zu denken. Bis auf den letzten Abend, ne? Also letzte Nacht. Ja, gut, müssen wir jetzt
ganz,
nicht überreden.
Ja, ganz toll, ja.
Aber man sieht, es hat euch in eurer Freundschaft eher zusammengeschweißt, weil das sind ja auch extreme Situationen, wo es dann mal so richtig krachen kann.
Ja, aber wir haben uns ganz gut verstanden die ganze Woche. Also wir sind mal, also richtig Streit hat man nicht nie.
Nein, gegen die letzten beiden Tage haben wir uns ab und zu mal ein bisschen angeflaumt, was nach draußen oft so ankam, als werden die beiden jetzt wahnsinnig oder sind sie das schon lange. Das haben wir selber für unseren Adrenalinspiegel gebraucht. Wir konnten jetzt nicht immer mit Streicheleinheiten und Heitertei machen, sondern wir mussten auch mal ein bisschen angebliche Aggressionen ausarbeiten. Aber grundsätzlich muss ich dazu sagen, es hat unglaublich Spaß gemacht, aber es hat deswegen auch Spaß gemacht. Ich konnte es mir mit keinem anderen vorstellen. Ich wollte und konnte es nur mit Thomas zusammen machen.
Ja, das geht mir umgekehrt genauso.
Vielleicht hat es deswegen funktioniert.
Ja, wahrscheinlich, weil er auch der Diszipliniertere von uns beiden ist. Er hat immer einen Plan, ich nie. So, aber das hat sich dann gut ergänzt. So.
Was habt ihr denn in diesen Extremsituationen über den anderen kennengelernt, was sonst niemand anderes weiß? Thomas, was weißt du über Stefan
Keller? Was sonst niemand anders weiß, wird auch heute niemand anders erfahren. Ganz einfach.
Deswegen sind wir doch hier.
Ich habe wirklich nichts Neues in dem Sinne an ihm kennengelernt, sondern ich habe vieles bestätigt gefunden, was ich jetzt gerade auch gesagt habe. Er ist wirklich, ich habe immer gesagt, er ist ein bisschen so ein Preuße, ja, der so ein bisschen auf Genauigkeit achtet.
Der Westfale?
Der Westfale auch, das bin ich ja auch, aber er ist ein richtiger Vierkantschädel, Westfale, ja. Und,
wie war das im Mittelteil?
Vierkantschädel.
Ja, wir können da nicht raus aus der Haut und aus dem Schädel nicht. Haut,
ne? Du bist auf dem Sauerland, weißt du, das ist ja. Nee, ich habe nicht viel Neues, eigentlich gar nichts Neues an ihm kennengelernt, sondern das bestätigt gefunden und das hat die Sache dann auch so schön gemacht.
Stefan, ging dir das mit Thomas genauso?
Ist genauso gekommen, wie ich mir das erhofft habe. Ja, also ich habe jetzt nicht extra gesagt, nicht gedacht, sondern erhofft. Und ein bisschen Hoffnung muss ja drin sein, weil so eine Ausnahmesituation hatten wir ja beide noch nicht. Ja. Aber es ist genauso ausgegangen, wie wir uns das eigentlich erhofft haben. Und naja, grundsätzlich waren wir immer froh, dass wir am Schluss noch lebendig waren. Ne?
Ja. Und nicht nur ihr habt über die Hitparade geschrieben, sondern auch die Dauerhörer haben geschrieben. Zum Beispiel Marita Henrich Krug. Auch das liest sich sehr unterhaltsam. Ich habe mal eine Szene rausgeschrieben und ich wäre jetzt gerne dabei. schreibt sie, dort beim SDR3 im Studio. Von Dauerhörern ist da die Rede. Ein Team ist live am Telefon. Jürgen kriegt ganz große Hundeaugen und schielt mich liebevoll an. So treu hat er seit unserer Hochzeit nicht mehr geguckt. Also ihr seid schuld, dass harte Kerle plötzlich weich geworden sind. Und Marita hat tatsächlich alles auf Kassette mitgeschnitten. Seid ihr jemals zum Äußersten gegangen und habt nochmal in diese erste Hitparade reingehört?
Ja.
Wie war das?
Ganz komisch. Also es ist so, wir haben einen guten Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, Digi Andi ist sein Name in der Szene, der digitalisiert alles Mögliche, was an Popradio-Mitschnitten zu haben ist. Und der hat also die komplette Top 1000X digitalisiert. Wir haben mal einen Aufruf gemacht unter unseren Hörern, ob es Mitschnitte gibt. Und es gab noch zuhauf welche, und zwar in Top-Qualität.
Auch ich glaube, die Kassetten waren im ganzen Umland ausverkauft.
Ja. Und der Andi hat es also auf einen kleinen USB-Stick, da ist die ganze Top 1000X drauf, unser Lebenswerk. Auf so einem, ja, ist ein schönes Teil, sieht aus wie eine Röhre, wie eine alte Radioröhre, und da ist das drauf. Und da habe ich schon mal reingehört, das phasenweise angehört, und ich habe gedacht, Mensch, war ich damals arrogant. Also wir waren beide irgendwie ziemlich, ja, schon so rotzig cool. So.
Ja, woanders wäre das nicht gegangen.
Ja, nee, natürlich.
Wenn wir da zaghaft dran gegangen wären, ja, kannst du dir gar nicht vorstellen.
Nee, das war okay für die Zeit.
Weil du Marita erwähnt hast, ja, und ihren Mann, Jürgen hieß der, glaube ich.
Ganz genau. Ne?
Das war der einzige, von dem ich dann auch erfahren habe, dass er die Nummer 1 richtig vorhergesagt hat oder getippt hat, dass es Led Zeppelin wird. Ich kenne sonst keinen, auch von unseren Musikexperten oder andere, die sich für Experten halten. Hat niemand mit diesem Titel gerechnet.
Ja, wo du Marita gerade ansprichst, ich möchte sie auch direkt nochmal zitieren. Wer nachlesen will, Seite 137. Tommy hat mal wieder einen Titel erst hinterher angesagt. Für unsere Buchführung ist das enormer Stress zum Mitschreiben. Dafür sagt Thomas jetzt 3 Titel im Voraus an, wie er es ja zugegebenermaßen meistens tut. Also ihr habt die Dauerhörer echt auf die Probe gestellt und ihr habt sie immer wieder gequält. Ihr habt sie nämlich angerufen. Zu welchem Zweck?
Um zu überprüfen, ob sie auch noch drauf sind. Wach sind, ja, ob sie der Behauptung nachkommen, sie würden dauernd zuhören, ja.
Also ihr wolltet nicht alleine leiden.
Ja, natürlich. Wir haben gedacht, es ist ein schöner Sport, wenn wir uns hier die Kante geben, jetzt so eine Woche versuchen, halbwegs auf dem Bein zu bleiben, dann schauen wir, ob es die Hörer auch können.
Die haben das genauso freiwillig gemacht wie wir.
Und ich fand es ganz spannend, dann im Buch zu lesen, es gab am 17. August 89 eine Mondfinsternis. Habt ihr davon irgendetwas mitbekommen?
Nee.
Da unten im Keller ist ja immer duster, ne? Ja. Da siehst du weder Mond noch Sonne.
Ja, damals waren ja unsere Studios also noch ohne Tageslicht. Das war, also da hast du nichts von draußen mitgekriegt. Das ist inzwischen anders. Wir haben Blick nach draußen, wir sehen das Haus gegenüber, ganz toll. Aber damals, nee, Mondfinsternis. Also wir wussten, dass es die gab. Wir haben, glaube ich, auch mit den Hörern gesprochen. Irgendwie kann ich mich noch leise entsinnen, weil das war ja auch gar nicht zu sehen, weil es irgendwie bewölkt war. Und wir haben Leute gesucht, die sie irgendwie sehen konnten. Und das hat auch jemand angerufen.
Es kam uns öfter so vor, als sei Mondfinsternis. Also
ja, man sendet so aus dem Orbit, oder?
Ja, genau.
Und Marita hat dann weiter festgehalten, lieber Stefan, lieber Thomas, ich rate euch dringend, dieses Protokoll auch zu lesen, denn ich werde Testanrufe mit Testfragen starten. Etwa so, was habe ich auf Seite 30 im 4. Absatz geschrieben? Die Frage können wir jetzt nicht beantworten. Ich frage euch mal so ins Blaue. Welcher Interpret hatte denn bei der ersten Hitparade die meisten Titel?
Welcher Interpret hatte die meisten Titel?
Ja.
Beatles? Vermutlich die Beatles.
Ich bin mir sicher, ihr wisst es.
Ja. Die Beatles hatten die meisten Titel drin jedenfalls.
Genau, ist schon die richtige Antwort. Wollt ihr eine Zahl dazu sagen?
Nee, kann ich nicht.
Jemand
du hast sie verraten, dann wird sie los.
Ach, raten macht ja manchmal auch Spaß, oder? Möchte jemand mal was reinwerfen? 37. Ja, sie sind schon gar nicht schlecht, legen sie noch 3 drauf. Also, 40 stimmt. Wer ist auf Platz 2?
Stones?
Yep. Hausaufgabe erledigt. Magst du noch ein paar?
Ja, der hat ja seine Unterlagen dabei.
Ja, der ich hat auch unterwegs die ganze Zeit gelesen. Magst du noch eine Zahl dazu liefern? Mit wie vielen Titeln?
Beatles waren 40 und ja, die Stones dann, was weiß ich, 29?
Nee, komischerweise nur 22. Hat mich dann auch gewundert.
Zilla an die Tafel. Was ist denn das hier für eine Abfrage?
Ach, wir machen Platz 3, fragen wir auch noch ab. Macht doch Spaß, ihr habt's doch drauf. Wer war's? Das ist eine gehasste Band von dir, Thomas.
Dann war es Queen.
Ja.
Aber es war nicht Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody war nicht mal unter den Top 10.
Also, es waren 19 Titel. Ich weiß nicht, ob Bohemian Rhapsody dann vielleicht auch mit dabei war.
Da war Bohemian Rhapsody mit dabei, aber ich glaube nur auf Platz 14 oder sowas in der Richtung. Und The Queen hatte zwei Titel besser platziert als Bohemian Rhapsody in der
Hitparade. Damals war die Welt noch in Ordnung.
Aber für die indiskreten Fragen...
Und mit dem Titel We Are The Champions konnten wir gut leben.
Für die indiskreten Fragen haben wir ja die SWR1-Hörer da. Herr Haaf, ich darf Sie gerade noch mal fragen. Sie haben sich ja beworben mit einer Frage und ich glaube, die betrifft nämlich auch Queen. Sie können sie jetzt loswerden.
Okay. Ja, Herr Schmidt, warum mögen Sie Queen nicht? Und was tut Stefan Siller dafür, Sie von Queen zu überzeugen?
Nichts. Danke. Also um die letzte Frage. Die letzte Frage. Es kam ja schon raus, dass wir uns ganz gut kennen und ich wusste, es hat gar keinen Zweck, also habe ich es gelassen.
Und es gibt sicherlich auch Musik, die Sie nicht mögen. Warum nicht? Ja, es ist einfach, es ist halt so. Es ist halt eine Geschmacksfrage. Ich kann das jetzt auch gar nicht irgendwie sachlich begründen. Mir ist das ein bisschen zu bombastisch, ein bisschen zu knödelig. So. Ich habe einfach ein bisschen eine andere Vorliebe an Musik. Das muss ein bisschen mehr grooven, das muss mehr so Disco-Sound sein. Das ist so mehr mein Ding.
Danke, das war's schon. Ja. Ihr hattet den Anspruch, ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen. Seid ihr diesem Anspruch gerecht geworden?
Beim ersten Mal nicht. Das heißt, wir haben eigentlich den Weltrekord gebrochen. Es hätte nichts im Wege gestanden. Aber man muss sich ganz konkret nach den Vorgaben des Vorgängers richten. Das heißt, RIAS war der Sender, den wir ausstechen mussten. Die hatten auch eine Hitparade, nur mit Nachrichten dazwischen. Nun ist das bei uns so, dass wir kein so gefördertes Programm vom Staat sind, sondern müssen auch ab und zu Werbung senden. Da hatte vorher niemand was dran gedacht. Wir haben also nicht nur Nachrichten und Hitparade im Programm gehabt, sondern auch Werbung gesendet. Deswegen wurde unser Rekord vom Guinness-Buch der Rekorde nicht anerkannt.
Ja. Wir kamen erst
rein unter dem Titel der längsten Radiosendung im Fernsehen. Bei den Top 2000D wurden die letzten Tage alle im Fernsehen übertragen. Das war dann was Neues.
So ein Quatsch kommt man ins Guinness-Buch. Ja. Ne? Also.
Aber war RIAS der alleinige Auslöser zu sagen, die toppen wir jetzt mal? Was hat euch diesen Ansporn gegeben?
Also wir haben ja ganz generell überlegt, was machen wir zum 10-jährigen Jubiläum von SDR3? Das war 1989. Und Stefan hatte schon irgendwie so die Idee, eine Marathon-Moderation, irgendwas Spektakuläres, wo die Leute über uns reden, das muss es sein.
Also einen Anspruch Weltrekord hatten wir schon.
Den hatten wir schon, ja. Und dann haben wir überlegt, ja, aber wie lang muss so eine Marathon Moderation sein, mit welchem Inhalt füllen wir das? Und dann hat jeder von uns unabhängig mal im Guinness-Buch auch nachgeschaut, was da so verzeichnet ist. Und wir haben beide unabhängig voneinander entdeckt, dass RIAS 2 in Berlin eingetragen war mit der längsten Hitparade der Welt mit 1001 Titel. Die hatten vorher schon mal eine Top 750 geschafft zum 750-jährigen Berlin-Jubiläum, haben ihren eigenen Rekord nochmal getoppt. Und da haben wir gedacht, okay, 1000 Titel, das können wir knacken. Das ist eine gute Idee. Da kommen wir drüber. So ist das gekommen.
Und wir haben ja eben schon einen Einspieler gesehen. 30 Jahre vergingen in 7 Minuten 20. Mit moderner Technik geht das. Wie war das damals, als ihr dann die Hitparade 14.08 Uhr gestartet hattet am 14.08.? Da war ja richtig ein großer Auflauf im Studio. Da war richtig was los, ne?
Ja, furchtbar.
Man wurde schon ziemlich belästigt, das muss man sagen.
Man hatte überhaupt keine Ruhe mehr. Ja, es war wirklich richtig viel los. Es war schon vorher, ich weiß nicht, ich habe die Nacht vorher so richtig schlecht geschlafen. Und ich hab erst noch gedacht, das ist ja toll, wir fangen mittags an, da kannst du ausschlafen. Ja, nein, ich habe die ganze Nacht die Digitalanzeige vom Wecker gesehen und war völlig, völlig durch den Wind, als ich im Funkhaus war. Und dann ging da richtig der Auftrieb los. Ja, das Fernsehen war da, ganz viele Kollegen, die uns natürlich auch Glück gewünscht haben. Das Studio wurde schon gefüllt mit den ersten Torten und weiß der Geier. Also es war echt, als ob man nicht sowieso schon aufgeregt genug ist, dann auch noch das Bohai da um einen rum.
Ja, da wurde mal so ein bisschen Druck ausgelöst.
Ja, Sie haben es ja alle so nett gemeint. Das hat die Sache dann ja auch sehr viel einfacher gemacht. Aber das Studio war noch nie so voll wie in diesen Tagen da. Und das hat ja dann auch zugenommen. Am Anfang, gut, da musste erstmal sowieso ins kalte Wasser springen. Und dann nahm das ja kein Ende. Die Flure im Sender waren voll, weil lauter Leute vorbeikamen und uns dann netterweise auch vieles mitgebracht haben.
Ja, zum Beispiel ein evangelisches Ferienwaldheim hat euch versorgt oder Hotelprofis haben Essen vorbeigebracht. Was war da im Studio irgendwann alles? Da muss ich gestapelt haben,
Wir konnten uns kaum noch sehen, so viel war dazwischen.
Ja, es war wirklich, es roch auch immer nach Essen da, ja. Und Schüsseln voller Gummibärchen und Süßigkeiten und dann immer wieder gab es warmes Essen und ja.
Und für Frühstück war auch gesorgt. Das waren die wilden Weiber aus dem wilden Süden.
Stimmt.
Die haben sich so genannt. Die haben Montag haben wir mittags erst angefangen. Ab Dienstag hatten wir immer was zum Frühstücken da.
Ja, also ich habe, glaube ich, ordentlich zugenommen in der Woche.
Und Stefan, man sah dich dann mal auf die Pritsche steigen. Hast du da tatsächlich dann auch schlafen können?
Nein, inzwischen hat sich das ja auch rumgesprochen, dass es nicht ganz gestimmt hat, dass wir über 5 Tage das Funkhaus nicht verlassen haben. Damals stand neben dem Funkhaus noch ein Hotel, das Parkhotel, gehörte damals auch zum SDR. Und da hatte uns der Sender ein Einzelzimmer gebucht, das wir dann wechselweise belegt haben.
Also nie zusammen, ne?
Nein, also wir haben manchmal zusammen moderiert, aber nie ohne jeden von uns, ne?
Ja. Wobei, es soll ja diverse Massagen gegeben haben, auch im Studio, ja?
Ja, aber das hört sich jetzt so an, Massagen.
Ja, es waren ich frag ja nur.
Nette Kolleginnen, die mal vorbeikamen und mal ein bisschen den Nacken so, weil die Verspannungen gelöst hat. Ja, aber später nach.
Für hinterher, wir haben
eine richtig Profi-Massage bekommen, so auf dem Schlingentisch.
Ja, eine Masseurin soll auch im Studio gewesen sein, während der Hitparade. Das war bestimmt bei Stefan. Fehlinformation, Fake News.
Jetzt musst du das verraten. Ich wollte es ihm extra nicht erzählen, weil er immer so neidisch wird.
Interessant. Erzähl mehr,
Nicole. Wir haben einige Gutscheine von Hörerinnen und Hörern geschenkt bekommen. Also die einen haben Dextro Energien geschickt, die anderen haben was weiß ich was, Bananen. Und dann gab es auch ein paar, es tut euch hinterher sicher gut, wenn ihr euch da mal in pflegerische Hände begebt. Und dann haben wir uns massieren lassen, haben auch eine Reportage draus gemacht.
Es klingt so, als hätte es keinen Moment gegeben, wo ihr jemals gesagt hättet, Mensch, jetzt bereue ich, dass wir so etwas gestartet haben.
Nee. Niemals. Also es war, dass man mal irgendwie kaputt war und denkt, oh Gott, hoffentlich ist das Theater jetzt irgendwann mal bald vorbei. Diese Momente gab es natürlich. Aber es war jetzt nie so, dass wir es bereut haben, um Gottes Willen, sondern wir waren einfach nur erstaunt, was für eine Dynamik diese ganze Geschichte entwickelt hat. Die hätten wir uns ja nie träumen lassen, hätten sich die Hörer auch nicht träumen lassen. Wir haben uns, glaube ich, gegenseitig ein bisschen berauscht in dieser Woche, so mit diesem Event. Und ja, das war ein Gemeinschaftserlebnis, mit dem keiner gerechnet hat. Und das sind die besten Fäden.
Es ist jeden Tag anstrengender geworden, aber es ist jeden Tag schöner geworden. Weil am ersten Tag wussten wir gar nicht, wie kommt das überhaupt an? Das erste Mal wussten wir genau, dass es ankommt. Du hast den Fakt schon erwähnt, als Mittwochnachmittag uns die Nachricht erreichte, in den Stuttgarter Supermärkten und Kaufhäusern gibt es keine Kassetten mehr. Die Leute wollen uns alle mitschneiden. Da wussten wir haben nicht alles verkehrt gemacht.
Wir können auch direkt gerade mal hier ins Publikum fragen, wer war denn damals mit dabei am Radio und wer war auch, wir fragen erstmal, wer beim Radio mit dabei war? Zugehört hat? Ja.
Ja, fast alle.
Ja. Ja, die anderen waren noch nicht alt genug.
Wer war bei der Abschlussparty mit dabei?
Oh, doch auch einige.
Wunderbar. Auch einige. Also auf die kommen wir auch noch zu sprechen. Es gibt ja auch einige aktuelle Kollegen, die damals auch mit dabei waren. Wir haben dann ein Zuspiel vorbereitet und das schauen wir uns gerade mal hier drüben an. Petra Klein, du hast nicht nur schon wieder sensationell Leute live vorbereitet, sondern du bist eine, die auch das damals vor 30 Jahren hautnah miterlebt hat. Nimm du uns doch mal mit, direkt Hitparade, die erste, wie das im Kollegenteam miteinander war.
Naja, das haben sich Siller, Schmidt, Radfelder alles schön ausgedacht, waren noch ein paar andere Kollegen dabei und für den Rest hieß es, Leute, ihr habt frei. Und das fanden wir eigentlich alle super. Und im Laufe der Woche rief dann der Chef und ließ anrufen, bitte zurückkommen, wir brauchen Leute, wir müssen Geschenke wegräumen, wir müssen Platz schaffen, wir müssen Hörerpost beantworten, damals noch Faxe.
Was hast du gemacht?
Alles. Ich glaube, ich habe Pizza weggeräumt, bis zum geht nicht mehr. Geschenke angenommen, das war ja unglaublich, wer da alles was geschickt hat. Ja, also auch der Oberbürgermeister Manfred Rommel hat Geschenke geschickt, Staatsministerium hat Geschenke geschickt.
Aber es kamen ja nicht nur Pakete an und Briefe an, sondern die Menschen standen ja auch plötzlich da. Was strömte da auf euch ein?
Na, das begann damit, dass wir Nachtwachen vor dem Funkhaus auf einmal hatten. Menschen mit Plakaten, mit Kerzen an, die Siller und Schmidt wirklich unterstützen wollten, physisch anwesend unterstützen wollten. Und dann haben wir schon gemerkt, naja, es zieht ja doch weite Kreise. So richtig war das uns allen nicht bewusst, weil davon zeugt auch ein Schrieb an das Casino, an die Casino-Leitung, als Hans-Peter Aachner, der damalige Chef, schrieb, man müsse doch damit rechnen, dass der ein oder andere Hörer vorbeikäme. Man möge für den Samstag den Casino-Nebenraum für ca. 50 Personen reservieren, Butterbrezeln und Apfelsaftschorle bereitstellen.
50.
Und 50 und ist dann nämlich in den Urlaub gefahren.
Ach, schön. Und wie viele Menschen kamen dann statt der 50?
Sein Stellvertreter hat gefragt. geflucht, weil am Samstagmittag waren es im Park der Villa Berg 10.000.
Unfassbar.
Es war so unfassbar. Auf einmal strömte, wir haben das selber so gar nicht realisiert, aber rund ums Funkhaus strömten die Menschen von der U-Bahn, die haben Autos wild geparkt, nur um dahin zu kommen. Und es gab ja eigentlich nichts zu sehen. Es gab eine Mini-Bühne mit einem Sonnenschirm und einer Bandmaschine und Silla und Schmidt da drauf.
Aber die Hitparade war natürlich Thema überall, egal wo man hingekommen ist. Wo hast du das im Alltag dann noch erlebt?
Das war ganz vollkommen verrückt. An dem Samstag wollte ich dann noch einen Film kaufen, um Fotos zu machen. Die Älteren erinnern sich, und stand in einer Drogerie im Stuttgarter Osten und wollte bezahlen. Und dann sagt die Kassiererin zu mir, nein, sie könne jetzt nicht, sie muss erst hören. Ist nach hinten gegangen, hat das Radio laut gestellt, hat gehört, was der nächste Platz ist und kassierte dann
weiter. Was ist deine Nummer eins?
Ich gestehe, dass ich ganz spät abgestimmt habe, weil ich mich wirklich nicht entscheiden konnte. Und ich habe für eine Nummer eins gestimmt, von der ich auch gesagt habe, die müsste viel weiter vorne landen, nämlich Avicii mit For a Better Day. Ist einfach so eine positive Nummer. Und mal sowas ganz Neues, ganz weit vorne, würde mich ja auch mal freuen.
Aber gucken, ob wir Petra Klein tanzen sehen bei der Abschlussparty zu Avicii. Herzlichen Dank erstmal fürs Erzählen.
Ja, und Stefan, du hast eben schon erwähnt, dass es auch was zu gewinnen gab für die Hörer. Und Petra, beschreibst du auch im Buch, hatte auch eine Idee damals, nämlich eine Musikbox mit den 40 ersten Hits zu bestücken. Hätte ein paar tausend Mark gekostet damals. Habt ihr diesen Preis noch beschaffen können?
Wir haben eine Musikbox
mit Titeln bestückt. Ja, nicht mit den 40 ersten Hits.
Das haben wir nicht hingekriegt.
Das ging nicht, aber eine
Musikbox. Das geht auch nicht. In die Musikbox kommen nur Singles rein. Und die Nummer 1 gibt es nicht als Single. Also schwierig.
Hatte sich da schon erledigt.
Ja, aber wir haben einen Kollegen damals gehabt in der Studiotechnik, Harald Schäufelen, der in seiner Freizeit auch Flipper und Musikboxen restauriert, und der hat uns geholfen, so ein edles Teil zu beschaffen und hat das dann auch noch schön hergerichtet, eine Rockola, und das hatten wir dann als fetten Preis da stehen. Ja.
Wie wurde das finanziert, überhaupt die ganze Hitparade?
Jetzt fragst du wieder Sachen. Ich glaube,
Gebühren halt, das habt ihr alle bezahlt.
Ja, von ihren Gebühren in unserem Interesse.
Ja, aber da mussten ja manche Etats abgeknapst werden.
Ja, nee, ich denke, da ist dann schon aus dem Etat was freigemacht worden. Aber das war nicht geregelt vorher. Es war auch wieder nur so eine Idee. Ja, wir beschaffen eine Musikbox und dann hatten wir sie auf einmal. Ja, wer bezahlt die jetzt? Das war noch nicht klar. Aber sie wurde bezahlt. Also
ihr seid sogar zum Äußersten gegangen und ihr habt manchen Kollegen Honorar gezahlt. Denn Friedemann Leiner hatte zum Finale, hieß es, ein paar Freunde mal in den Park eingeladen. Und der sollte dann moderieren, zusammen mit Werner Köhler. Und dem hattet ihr ein Honorar versprochen. Wisst ihr noch was?
1500 ein Gummibärchen.
Genau das. Hat er die alle geschafft?
Ich glaube, er hat abgegeben. Es fiel ihm dann auch immer leichter abzugeben, weil irgendwann geht's nicht mehr.
Und ich zitiere so gerne nochmal Maritta. Sie schreibt dann nämlich, ja, man sollte euch in Gold aufwiegen, Denkmäler errichten, Straßen nach euch benennen. Stefan, du hast dann nach der Stefan-Siller-Allee gefragt, und Maritta schreibt, fragt der Stefan gar nicht eingebildet. Und der Größenwahn ist vermutlich eine natürliche Begleiterscheinung der Hitparade, oder Thomas, du hast das eben schon mal kurz anklingen lassen.
Ja, schon, klar, du bist da ja wirklich auch ein bisschen bekloppt in so einer Woche. Und ja, das fand ich auch, da waren wir eigentlich sehr ernsthaft der Meinung, dass wir schon Wochen später eine eigene Straße haben in Stuttgart. Ne? Aber es ist nicht so weit, ist es dann doch nicht gekommen.
Es gibt trotzdem nur noch Mitte, Ost, West, Süd und Nord, aber noch kein Viertel, das nach uns benannt ist.
Ja, stimmt, ja, aber es kann ja noch werden.
Und 48 Stunden vorher wurde dir, Stefan, ein absolutes Sportverbot erteilt. In Sachen Fußball, ne?
Ja, wie man es nimmt. Herr Schmidt hat gesagt, ich sollte keinen Sport treiben. Ob man das als Sportverbot bezeichnen kann, weiß ich jetzt nicht.
Ja, das war natürlich im eigenen Interesse, weil ich wusste, der geht regelmäßig Fußball spielen, und ich hatte keinen Bock, dann auf einmal alleine da zu sitzen, weil er sich einen Bänderriss zuzieht. Oder man ist da so schnell was passiert im Fußball.
Ja, mir ist aber sonst auch nie beim Fußball was passiert. Nur war es in diesem Fall, wäre es dann fast auch so weit gewesen.
Ja.
Gibt es da ein Kapitel, das heißt Doktor, Doktor in dem Buch. Wir haben... Das fand ich übrigens ganz gut, dass wir da immer Überschriften hatten, die sich zusammensetzen aus den platzierten Titeln. Also jedes.
Ihr seid sowas von kreativ.
Ja, wow. Das, schön, dass du es gemerkt hast. Am Dienstag, Abend um 18 Uhr ist immer Kollegenkick. Also von der Redaktion, von der Musikredaktion, von der Technik und so haben wir immer Fußball gespielt im Stuttgarter Süden auf so einem Bolzplatz. Und da meine Schicht da irgendwie das vorsah, dass ich da frei habe, habe ich gesagt, jetzt die 5 Stunden kannst du eh nicht schlafen, dann kannst du auch kicken gehen. Es war eine sehr heiße Woche und ich habe da aus nächster Nähe so einen Ball gegen die Wade bekommen, war alles auch nicht weiter schlimm, aber am nächsten Tag stellte sich ein leichtes Humpeln ein und das tat auch weh. Und da unser Betriebsarzt uns sowieso immer betreut hat und morgens den Blutdruck gemessen hat, um zu gucken, ob wir noch fit sind, bin ich dann am Mittwochnachmittag um 17 Uhr nach meiner Schicht zu Dr. Walker gegangen, habe gesagt, gucken Sie mal, können Sie mir mal eine Salbe geben oder so, das ist ja tut ein bisschen weh. Oh, sagt er, das geht nicht so einfach. Das könnte eine Thrombose sein. Wir müssen sofort ins Krankenhaus. Ich habe schon gesessen, sonst wäre ich umgefallen. Aber was willst du machen, wenn der Doktor sagt, du musst das machen? Ich bin dann zu Karl-Olga, also ins Karl-Olga-Krankenhaus um die Ecke. Die haben uns schon erwartet. Ich dachte, oh, bist du schon berühmt? Nö, die wollten nur alle nach Hause und der Arzt hat vorher angerufen. Da kommen sie dann in so einen komischen Stuhl, der gekippt wird, dass die Beine höher sind als der Kopf. Und dann kriegen sie eine Kontrastflüssigkeit rein und dann können die gucken, was mit der Blutbahn und den Venen ist. Und ich habe mir schon gedacht, was machst du denn jetzt, wenn der sagt, du kannst nicht mehr raus? Das konnte ich, also ging gar nicht. Und so ging es dann ja auch. Es war nur eine weniger schlimme Venenentzündung und damit war gut. Aber das hätte er vorher lieber nicht wissen sollen.
Mensch, Thomas, was für ein Glück, dass du dem Sportverbot sowieso positiv gegenüberstehst.
Ja, sowieso, ja. Nee, aber ich wusste ja von dem all dem gar nichts.
Wir haben es ihm erst erzählt, als wieder gut war.
Ja, hinterher, dann erfährt man es wieder, ja. Aber es war auch gut so, klar. Sonst hätte ich mich da verrückt gemacht.
Wobei, ich glaube, ihr zwei habt noch einen Rekord gebrochen. Denn ich bin mir sicher, ihr seid die einzigen beiden, die es mit einem Sportverbot dennoch in eine Sportsendung geschafft haben.
Stimmt,
wir gucken ja auch da mal rein, Mats ab.
Ich bin ja inzwischen große Medienstars, das war nicht ganz einfach. Irgendwo hier im Studio müssen Sie sein. Ich hoffe, Sie sind nicht eingeschlafen während der Sendung. Nach diesem Erfolg. Wo sind Sie denn, die beiden? Na? Hier. Also ihr seht, die Begeisterung hat durchgeschlagen bis zum Sportpublikum offensichtlich. Ich muss eins sagen, ihr seht erstaunlich gut aus dafür, dass ihr hier 5 Tage...
Fandest du, dass wir vorgestern irgendwie nicht gut aussahen oder so?
Da fand ich schon, dass ihr gut aus. Aber war das jetzt die Maskenbildnerin oder...
Die kann bei uns nicht mehr viel retten, wir sehen immer so aus. Doch schon.
Du siehst aber heute Abend auch erstaunlich gut aus, Michael.
Ja. Vielen Dank. Bei mir war es die Maskenbildnerin. Da sind wir gleich beim interessanten Thema eigentlich. Bei so einer Dauerleistung ist ja Doping immer angesagt. Wie war es denn da? Man hat ja gesehen, also bei meinem Besuch im Studio stand Wein rum und Zwetschgenwasser und Whisky und solche Dinge.
Du glaubst gar nicht, wie groß die Versuchung war.
Ja, wir haben das nicht angerührt. Also wenn du jetzt darauf anspielst, dass diese Pullen da rumstanden, sie standen auch wirklich nur da rum zum Angucken. Ja. Ansonsten haben wir uns von Fruchtsaft, ich habe auch so komische isotonische Getränke mal probiert.
Aber das nie wieder.
Ah, nee. Das
gekühlt fand ich, ging es, aber wir haben selten so gelebt wie in der Woche, das stimmt schon, in jeder Beziehung, auch was die Nahrungsaufnahme anging.
Spartanisch.
Ja, obwohl es manchmal schwer fiel, weil die Hörer ja allem möglichen tollen Sachen vorbeigebracht und geschickt haben, ist viel schwer. Also wenn man das alles gegessen und getrunken hätte, ich weiß nicht, ich hätte, glaube ich, einen größeren Sessel gebraucht.
Sehr, so oft wie ich.
Ne? Der Ministerpräsident soll sich hier nicht lumpen gelassen haben.
Ja, der hat Knoblauch geschickt.
Ja, damit wir...
Ja, das ist richtig. Wie sieht es denn aus mit der Regeneration nach so einer Geschichte jetzt?
Schauen wir uns an.
Wir haben heute ein paar Weizenbier getrunken.
Richtig, das war Zeit, ja.
Ich habe auch gehört, es soll Angebote auf Massage und solche Dinge gegeben haben.
Jede Menge. Wir freuen uns auf das weitere Leben jetzt. Wir können also, wir können wöchentlich...
Wir wissen nicht, ob wir vor Dezember das Funkhaus wieder betreten können.
Wir können wöchentlich uns einmal massieren lassen, etwa, wenn wir die Gutscheine angucken, die wir haben. Wir sind auf ein Schloss eingeladen, wir können gut essen.
Von Schloss eingeladen?
Ja. Nettes unter Sachen. Anderem, ja. Man hat uns das Schloss noch nicht geschenkt, das kommt dann nach dem nächsten Mal. Aber wir können schon mal angucken. Also je länger das dauerte, desto öfter wurde diese Frage gestellt. Kommt jetzt 2000 oder 5000? Also wir wollen schon ARD-weit werden.
Wie sehen Sie das hier? Sollen wir weitermachen? Top 5000?
Ja, und jetzt wollen wir unseren Spot mal in diese Richtung lenken. Vielleicht sehen wir dann auch jemanden, der aus der Ecke kommt. Und ich sage herzlich willkommen, Michael Schlicksup. Unser Überraschungsgast.
Nee, das wusste man nicht.
Mensch, und
aber wenn man es gewusst hat, wäre man trotzdem gekommen.
Ja. An dieser Stelle, Schlicks, muss ich sagen, du siehst erstaunlich gut aus, dafür, dass 30 Jahre vergangen
sind. Hat sie nicht mitgerechnet?
Hat sich überhaupt nicht verändert.
Ich habe das nicht gesehen hier eben. Also ich finde, ihr seht auch noch gut aus. Also,
danke.
Habe ich schon länger nicht mehr gesehen.
Ich habe ihm vorher 50 Mark gegeben.
Magst du mal ganz kurz so, du kennst das ja, so in 1,30 zusammenfassen beim Radio, was du die vergangenen 30 Jahre getrieben hast?
Ach du lieber Gott. Naja, ich war bis zur Fusion von SDR und SWF bei SDR3 noch gewesen, habe damals den Clubradio Radio für den Wilden Süden gemacht. Dann hat mich die Fusion nach Baden-Baden verschlagen, dann war ich eine Weile bei SWR3 in der Hörfunkdirektion, habe dort also Programmmanagement-Dinge gemacht, viel in der ARD rumgefahren und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Und heute mache ich, bin ich Leichtathletiktrainer und Funktionär beim Badischen Leichtathletikverband.
Also du bist dem Sport nach wie vor treu geblieben. Und es geht dir mehr, dass damals, dass du das durchgesetzt hast, gegen den Willen vieler anderer Kollegen, diese zwei Kollegen in die Sendung einzuladen. Ist da was dran?
Ja, eigentlich musste ich es nicht durchsetzen. Es war, sagen wir mal, ein glücklicher Umstand, dass an diesem Wochenende keine festangestellten Redakteure in der Sportredaktion waren. Ich war auch freier Mitarbeiter und sozusagen der Dienstälteste und ich war einfach so begeistert von dieser ganzen Sache, habe die ganze Woche mitgefiebert und dachte, die Leistung ist einfach so gigantisch, das ist ein Weltrekord, das muss in eine Sportsendung. Und dann habe ich die Redakteure, die da waren, kurz und schmerzlos davon überzeugt, dass es sein muss. Und dann haben wir das einfach gemacht.
War aber nicht eine deiner letzten Sportsendungen dann?
Doch, er wurde zum Radio strafversetzt.
Ja, nein, das war nicht meine letzte, aber es gab noch einige hinterher, muss ich sagen. Es gab erstaunlicherweise, haben dann die Kollegen doch Verständnis dafür gehabt. Man muss einfach wissen, zu der Zeit war es nicht üblich, Popstars in Sportsendungen einzuladen. Da war man doch noch sehr puristisch zu der Zeit. Aber irgendwie hat man es dann doch akzeptiert.
Wobei, also da haben wir am gleichen Strick gezogen, unter dem Motto, einfach machen.
Ja,
so sind wir es ja auch angegangen.
Ne? Es ist, vielleicht kann man es heute nicht mehr so nachvollziehen, aber damals war Radio, vor allem Radio, noch ein bisschen anarchischer als es heute ist. Da konnte man Dinge machen, die man sich heute wahrscheinlich nicht mehr vorstellen kann.
Ja, aber genau das macht doch Radio auch so spannend und unterhaltsam, wenn man manchmal einfach gar nicht weiß, was passiert. Michael, warum ist dir die Hitparade ans Herz gewachsen? Welche Bedeutung hat die heute für dich?
Die Hitparade war ein Hammer, ja, weil sie einfach halt eine Woche lang eine ganze Region in ihren Bann gezogen hat. Das gab's bis dato nicht und ich glaube auch nicht, dass es danach nochmal so in dieser Vehemenz und in diesem Umfang so eine große emotionale Welle gegeben hat. Und dass ein Medium, ein Radio sowas überhaupt in Gang bringt, dass Radio Menschen bewegt, das war unglaublich. Und wo man hingekommen ist, war einfach die Hitparade. Und das fand ich so phänomenal, dass ich einfach, gedacht habe, das muss auch ins Fernsehen.
Ja, danke schön fürs Erzählen. Bleib bei uns in der Runde. Das ist dein Applaus, Michael Schlicksup. Und es wurden ja tatsächlich sogar manche Ansagen zum Kult. Stefan, du hast, glaube ich, so eine Ansage, auf die du nicht so gerne angesprochen werden möchtest.
Vorhin mochte ich dich noch.
Ja. Aber ich muss es leider aus dir rauspressen. Erzähl uns die Geschichte. Thomas grinst nämlich schon.
Naja, irgendwann kommt mal der Punkt, wo der Weltrekord dann erreicht ist, ne? Und den hatten wir eines Nachts. Und natürlich war das Fernsehen dann auch dabei, weil die vorher auch geimpft worden waren. Jetzt kommt der entscheidende Moment, wo die vielleicht ins Guinness-Buch kommen oder sich Weltrekordhalter nennen können. Und er hat die Platte abgefahren und ich habe sie angesagt. Das hätten wir vielleicht anders.
Du hast darauf bestanden, dass ich die Platte abfahre und du sie ansagst.
Ja, weil wahrscheinlich wollte ich sie gerne ansagen und ich weiß gar nicht mehr, was ich abgesagt habe. 25 or 6-5 habe ich gesagt, ne? 24 or 6, also irgendeine
Käse. Zahlengeschichte von Chicago war halt auf dem Platz, ja.
Und kaum hatte ich sie angesagt, der Lümmel fährt auch noch ab, dass ich das noch mal verbessern kann, fährt die Musik ab und mein erster Kommentar, scheiße, falsch angesagt. Die Kamera lief natürlich noch, ist alles im Fernsehen gelaufen, kam alles im Fernsehen.
Aber da denkt der Sportmoderator doch wahrscheinlich sofort, Das ist der Schalke 05-Moment von Stefan Siller, oder?
Na, das haben doch alle Leute. Also ich meine, das war doch einfach ja, lebensnah, Wirklichkeit. Ja, so ist eben Radio. Ja, auch wenn das Mikrofon dann mal noch offen ist.
Ja, ich meine, wenn du auch 3-4 Tage schon da unterwegs bist, da redest du manchmal kariertes Zeugs, das ist doch klar, das macht man ja.
Das hat auch keiner übel genommen. Ich habe dann Hörerpost geschrieben, Stefan Chicago, ne? Und so. Also die Leute haben sich schon gemerkt.
Die Ansage wurde zum Kult. Was, glaube ich, auch zum Kult wurde, das waren eure T-Shirts. Ich hätte mir vorstellen können, dass ihr die sogar noch habt, oder?
Passen aber, glaube ich, nicht mehr.
Ist so verwaschen, kann man kaum noch erkennen, aber selbst gemacht von Fans, also wunderbar.
Ja, also ich habe auch noch dieses Nachthemd, was ich damals bekommen habe auf der Bühne.
Der Lorbeerkranz ist mir irgendwann mal ziemlich arg verwelkt, das ging dann gar nicht mehr.
Der ist abhanden gekommen, den habe ich gar nicht mehr, den Lorbeerkranz.
Von wem kamen die weißen Kittel?
Ja, das waren diese Nachthemden, ne? Das waren auch Hörergeschenke.
Von den Kolleginnen?
Kollegen, ah ja, okay. Ich kriege das nicht mehr so richtig zusammen.
Manche Kollegen waren ja auch Hörer, das ist gleich eins, ja.
Ja, ja.
Es gibt ja auch noch viele Fragen von den SWR1-Hörern. Wir wählen schon mal ein paar aus. Jürgen Imhof aus Hasmersheim möchte nämlich wissen, was war denn so in den 30 Jahren Hitparade die größte Panne? Gab es bei euch eine Panne? Über die eine haben wir schon gesprochen, die ist jetzt in der Mottenkiste.
Eine größte Panne. Wir haben vorhin schon so zusammengesessen, bevor wir hier auftreten durften, beim Italiener, und haben ganz nett gespeist und haben festgestellt, dass es wahnsinnig schwer ist, sich an diese 30 Jahre irgendwie auch noch so vernünftig zu erinnern, weil es war einfach so viel, es ist so viel passiert und vieles versandet dann aber auch im Getriebe. Ich glaube, wir haben noch ganz gute Erinnerungen eben an die erste, an die zweite und vielleicht auch an die dritte. Aber danach wurde es ja dann auch eine gewisse Routine, muss man auch dazu sagen. Und da ist das gar nicht mehr so prägnant dann da, was da alles passiert ist. Und ich kann jetzt spontan auch nicht sagen, was da eine größte Panne war. Es gab einmal den Fall zum Beispiel, dass ein Moderator während der Hitparade ausfiel. Das war Patrick Nehlmeier. Und wir haben vorhin auch noch überlegt, wann war das? Ich glaube, es war vor 10 Jahren, keine Ahnung. Aber jedenfalls, es war die erste Schicht, die haben wir noch zusammen gemacht morgens von 5 bis 12. Dann hatten wir zusammen Nachtschicht. Er kam und sagte, ich habe keine Stimme mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann hat es wahrscheinlich keinen Zweck, aber jetzt bleibt man noch hier, aber du musst dich ja jetzt nicht quälen. Und nach 2 Stunden habe ich ihn dann nach Hause geschickt und er hatte auch richtig eine heftige Kehlkopfentzündung.
Da hat man, glaube ich, gleichzeitig Sprechverbot.
Ja, da hat man dann Sprechverbot und dann war es erstmal so, dass ich die Nacht alleine gemacht habe und den nächsten Abend dann auch noch alleine. Da wurde ein extra neues Jingle produziert, die SWR1 Hitparade mit Thomas Schmidt und Thomas Schmidt. Und dann hat man in der Zwischenzeit Herrn Siller nochmal gewinnen können, dann einzuspringen für den Patrick. Und wir haben dann am nächsten Tag zusammen nochmal fröhliche Urstände gefeiert und nochmal ein paar Schichten zusammen Hitparade gemacht.
Ein echtes Revival. Ja. Heike Schramm aus Pfedelbach möchte wissen, welches ständig top platzierte Lied in der Hitparade ist euch ein Gräuel?
Und das ist ja einfach.
Für ihn ist das einfach. Natürlich, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Kann man nicht jeden Song gleich mögen, man hat seine Favorites und da laufen dann auch Sachen, die ich mir normalerweise freiwillig nie einstellen würde. Aber ich würde jetzt nie über die fluchen, weil das ist ja einer der besonderen Reize dieser Hitparade, dass du überhaupt nicht weißt, was da aufeinander rumfolgt. Alexandra, mein Freund der Baum, in der ersten Hitparade drin. Ich weiß nicht, wann das im Radio für den Wilden Süden jemals gelaufen ist. Außer
nie vorher.
Ja, eben. Hitparade dann. Aber das nicht weit drumherum war irgendein Rap-Titel und du konntest morgens um 5 mit AC/DC geweckt werden. Das gefällt nicht jedem. Aber weil eben jeder irgendwo mal bedient wird und weil man überrascht wird, akzeptiert es jeder. Und deswegen darf dann auch Ina Deta Neue Männer braucht das Land sich wünschen und so, ohne dass ich widerspreche.
Also ich muss also zu dieser Queen-Allergie bei mir ja auch nochmal eines auch klarstellen. Das ist auch ein bisschen eine Koketterie gewesen, die während der ersten Hitparade einfach entstanden ist. Weil dauernd kam Queen in meiner Schicht und dann habe ich gedacht, ja, jetzt ist auch mal gut. Und das haben wir dann ein bisschen kultiviert. Es ist jetzt nicht so, dass ich das hasse wie die Pest. Ja. Und wer das wählt, ist trotzdem ein guter Mensch. Ja.
Also möglicherweise jedenfalls.
Ja, möglicherweise.
Mensch, welche diplomatische Antworten aus deinem Mund, Thomas. Ja,
also absolut. Und ich finde, das ist ja das Schöne an der Hitparade, dass da alles stattfinden kann. Ich habe es immer mal gesagt, es ist so ein Monument der Toleranz, sollte es eigentlich sein. Und ich finde es eigentlich schade, dass in letzter Zeit etwas zugenommen hat, im Zuge der neuen Medien, wo jeder seinen, Entschuldigung jetzt mal die derbe Ausdrucksweise, den Quersitzen und Furz sofort raushauen kann, wenn ihm ein Lied nicht gefällt, dann sofort das ganze Programm beschimpft wird.
wird. Ja, mein Gott, lass den Leuten noch Helene Fischer, lass den noch auch Queen, es ist doch alles gut.
Ist doch das Aber Geschmäcker sind natürlich unterschiedlich und verschieden. Michael, gibt es für dich so einen Titel, wo du gesagt hättest, den nutze ich zur Toilettenpause?
Nein, ich finde, das, was die beiden sagen, ist wirklich richtig. Das Tolle an der Sache war, dass es einfach solche Überraschungsmomente gab und man hat alles ertragen, was da gekommen ist. Und wir haben im Nachhinein gedacht, oder habe ich mir gedacht, eigentlich müsste man ein bisschen mehr in das normale Programm rüber retten von dem, was da in der Hitparade war, um einfach Radio noch attraktiver zu machen und eben nicht formatorientiertes Musikradio zu machen, sondern eben genau diese Überraschungsmomente im normalen Programm zu behalten.
Guck mal, der Anarchist.
Ja, der kann es ja sagen, der arbeitet ja nicht mehr da. Ja.
Die Chefs haben dann gesagt, dann ist die Hitparade ja nichts Besonderes mehr. Das muss für diese Momente aufgehoben werden.
Ja. Ingrid Hammer aus Bad Mergentheim möchte wissen, habt ihr selbst auch mal gesungen, nicht nur in der Badewanne? Eine Kostprobe zu hören im Duett wäre schön.
Nein.
Nein, es wäre
nicht auch schön. Nicht schön.
Nicht schön. Nein. Machen wir auch nicht.
Da fehlt jetzt der Alkohol oder wie kriegen
Nein,
wir euch dazu?
Also, wenn Westfalen Nein sagen, brauchst du gar nichts weiter zu probieren.
Ah, ja, die Sturköpfe, ne? Ja, schon klar. Wir machen weiter. Aus Öhringen-Kappel fragt Beate Küffner, wie könnt ihr euch im Vorfeld motivieren, bei der Hitparade mitzumachen und durchzuhalten? Braucht es überhaupt? Ihr habt einfach Spaß, oder?
Ja, das müsste jetzt die aktuellen Kollegen eigentlich fragen. Wir sind da raus aus der Nummer.
Ihr habt es oft genug gemacht.
Ich habe es nur dreimal gemacht.
Ja, das reicht, um das beurteilen zu können.
Ich finde, dass die wichtigsten waren. Die danach waren auch nicht schlecht. Du warst immer noch dabei, ne? Ja, so ist das nicht. Aber das waren die Top 1000X, dann die Top 2000D, der historisch einmalige Moment mit der DDR, eine deutsche Hitparade zu machen. Vorher ging es nicht, waren wir uns noch zu Spinnefeind. Ein Jahr später gab es die DDR nicht mehr. Also es ging nur 1990 und das haben wir genutzt. Ja. Dann noch eine europäische 5 Jahre später drangehängt.
Ja. Die Hitparade hat sich natürlich im Laufe der Zeit auch ein bisschen verändert, dahingehend, dass es alles sehr viel geplanter ist. Das ist nicht so wie 89, wir fangen mal an und gucken, was passiert. Sondern das ist inzwischen natürlich, es ist zwar eine Woche Ausnahmezustand, aber es ist ein geregelter Ausnahmezustand. Und Da ist auch so viele Dinge auch zu achten jetzt auch, wo wir multimedial unterwegs sind, ja, mit First Stream und Second Stream und ständig ist eine Kamera um einen rum. Das habe ich ja die letzten Jahre noch mitbekommen und das macht's zusehends auch anstrengender, diese ganze Geschichte zu machen, weil man jetzt sich nicht nur auf die Radiosendung konzentriert, sondern weil du ständig auch noch ein bisschen den Kasper machen musst vor der Kamera. Und das schlaucht noch mal wahnsinnig. Deswegen ging es mir zum Beispiel so, dass ich im Laufe der Jahre immer mehr gemerkt habe, boah, jetzt geht das wieder los. Ja, also die Freude war dann schon ein bisschen kleiner. Weil man wusste, es kommt eine Anstrengung jetzt einfach auf einen zu, die man erstmal irgendwie bewältigen muss.
Das zehrt dann.
Aber wenn es dann lief, war es wunderbar und Freitagabends war ich ja schon wieder betrunken vor Glück. Ja, das ist alles super. Obwohl ich das auch, muss ich auch ehrlich sagen, hasse wie die Pest, auf einer Bühne stehen zu müssen. Weil ich bin halt so ein alter so ein Radioesel, ja, der am liebsten in seinem Studio sitzt und niemand sieht und einfach in die Welt spricht. Ja. Und da muss man auf einmal auf einer Bühne stehen, Bühnenpräsenz zeigen, man muss in Kameras gucken. Wo ist da jetzt eine? Da,
ist
nichts da. Ja.
Da ist das rotlich.
Es wird halt anspruchsvoller, das Ganze.
Es ist eine andere Art von anstrengend. Man kann ja nicht sagen, dass die Top 1000X für die beiden Moderatoren jetzt nicht irgendwie anstrengend gewesen wäre. Aber das ist ein Ding, wo wir einfach freiwillig ins kalte Wasser gesprungen sind und irgendwas mal ausprobiert haben. Und das andere sind halt Zwänge, die da auferlegt werden. Ich glaube, das macht es anstrengender.
Ja. Aber auf die Entwicklung würde ich auch ganz gerne noch schauen. Die hast du, Stefan, gerade auch schon angetextet. Dann wirklich das Ganze nochmal zu toppen mit der ersten deutsch-deutschen Hitparade. Das war ja auch wirklich nochmal eine Sensation. Wie ist da die Idee entstanden? War das klar, das müssen wir jetzt machen, weil die Geschichte natürlich gerade auch diesen Moment hergibt?
Da musst du erstmal drauf kommen und das kann Thomas am besten sagen, weil der ist drauf gekommen.
Mit der Top 2000D. Ja, letztlich stimmt das, ja. Wir waren ein bisschen beleidigt, dass der Mauerfall uns so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, dass wir das Ereignis ja das Jahr 89 geworden wären. Das war dann eben doch der Fall der Mauer. muss man neidlos anerkennen. Und dann haben wir relativ schnell überlegt, lass uns doch irgendwie mit der DDR mal zusammen Radio machen. Schon kurz nach dem Mauerfall 89 ist uns das auch gelungen. Wir waren, glaube ich, der erste Sender, damit Radio DDR 1 damals einen ganzen Morgen gesendet hat, ab morgens 5 Uhr, beziehungsweise die haben schon um 4 angefangen, ich musste da um 4 schon antanzen. Und da ist dann so die Idee entstanden, wir könnten ja nächstes Jahr mit der DDR, wir wussten ja noch nicht, dass es die ein Jahr später schon fast gar nicht mehr gibt, es gab sie dann zwar noch, aber dass diese Wiedervereinigungsgeschichte so ein Tempo aufnahm, das hat keiner geahnt. Aber die Idee war da, dass wir mit denen zusammen, mit dem Jugendradio DT64 diese Hitparade zusammenstellen.
Haben die sofort zugesagt, ja klar, machen wir.
Hat gejubelt. Ja, nee.
Also niemand hat da sofort ja gesagt, nein. Weder unser Haus noch deren Haus, weil deren Haus natürlich, klar, die wussten da nicht, was auf sie zukommt, da kommen dann irgendwelche Leute aus dem Westen und erzählen was vom Kapitalismus und wie schön bunt das alles hier ist. Und unsere Leute haben natürlich gesagt, was drüben Radio macht, ist natürlich Stasi verseucht. Die dürfen ja nichts alleine machen, da ist ja immer die Partei dahinter. Und diese beiden Standpunkte dann zumindest so weit zusammenzukriegen, dass man sich ein paar Tage friedliche Koexistenz nennt man das, ne? Darauf verständigt. Inklusive gemeinsamer Nachrichten übrigens. Das war noch ein ganz besonderer Knackpunkt.
War das die größte Herausforderung? Oder 94 beispielsweise gab es nochmal eine ganz besondere Ausgabe der Hitparade, nämlich die erste europäische Hitparade. Und da habt ihr sogar auch mit einem Sender aus Sarajevo gemeinsam gearbeitet. Da wurden auch noch Karten nach Sarajevo geschickt. Da wurde dann vor Ort per Hand abgestimmt. Was war so insgesamt die größte Herausforderung?
Also ich glaube, die größte Herausforderung vom logistischen her war schon die Top 2000D mit der DDR zusammen, weil einfach im Vorfeld unglaublich viel zu regeln war und das auch alles nicht so leicht war und einfach noch zwei Welten da aufeinander getroffen
sind. Das Technische kam dazu mit Leitungsproblemen.
Das Technische auch noch, ja, wir mussten da eine Leitung schalten zwischen Ost-Berlin und Stuttgart und eine Leitung kostete damals teuer Geld, da konnte man nicht einfach mal über Satellit irgendwas blasen. Das war schwierig. Die europäische Hitparade war dagegen vergleichsweise einfach, weil jeder Sender, der da mitgemacht hat, ja im Grunde für sich auch entscheiden konnte, was mache ich mit diesen Charts. Wir haben sie zwar gemeinsam ausgewertet, die haben uns ihre Stimmen geschickt, aber jeder Sender konnte für sich, weil es ja sonst auch sprachlich schwierig geworden wäre, konnte diese Hitparade für sich selber auswerten und damit machen, was er wollte. Und von daher waren wir da noch relativ leicht aus dem Schneider. Sarajevo war allerdings nochmal eine besondere Nummer natürlich.
Ja, da gab es ganz spannende Geschichten. Ding
für unseren Kollegen Tommy Aders, der heute Korrespondent war, also jahrelang Korrespondent war und damals beim Radio auch gearbeitet hat. Der ist selber mit einem großen Koffer mit Formularen nach Sarajevo gefahren, hat die da per Hand ausfüllen lassen und ist rechtzeitig zum Auszählen zurückgekommen. Das sind natürlich Geschichten, die nur so eine Art von Hitparade schreiben kann.
Wo haben die damals gesendet in Sarajevo? Was hatten die für ein Studio?
Keine Ahnung, also wir waren ja jetzt nicht vor Ort, ne? Das müsste man Tommy Aders fragen.
Also stimmt das? Ich habe gelesen, aus einem sicheren Bunker wurde damals gesendet, also kann das sein?
Es war ja Bürgerkrieg, ja. Da sind ja Scharfschützen rumgelaufen. Also, und das war für die insofern so eine wichtige Geschichte, da mitzumachen, weil das etwas in ihr, Normalität in diesen verrückten Alltag gebracht hat und sie auch gesagt haben, okay, wir gehören auch zu Europa, ja, wir sind auch dabei. Und das hat denen wahnsinnig viel im Grunde geholfen.
Ja. Mit dem Argument haben wir es überhaupt durchgesetzt, dass sie mitmachen konnten, was natürlich viele Leute gab, das ist doch pervers, das könnt ihr nicht machen, da ist Krieg, da könnt ihr jetzt nicht mit der Hitparade kommen. Bis die dann auch davon überzeugt waren, die Menschen dort wollten das selbst, sie wollten eben dazugehören, sie wollten nicht nur in einer Kriegsberichterstattung vorkommen, sondern eben auch in einer solchen Hitparade.
Und wenn wir jetzt weiter über die Entwicklung der Hitparade sprechen, was könntet ihr euch noch vorstellen? Habt ihr noch einen Traum? Was sollte es mal geben?
Weltweit ist ja inzwischen kein Problem mehr, dank Internet. Von daher, ich glaube, irgendwann ist es auch mal, aus meiner Sicht jedenfalls, ich sage das jetzt mal ganz ungeschützt, ist es auch einfach mal gut. Ja.
Also wir haben, du willst sie hiermit beerdigen?
Nein, die soll weiterleben, aber ich habe ja jetzt nichts mehr damit zu tun, unmittelbar als Macher. Und es ist auch wichtig, dass wenn das weiterleben soll, immer wieder frische Leute auch kommen mit ihren neuen Ideen und das weiterführen. Das ist prima, also das unterschreibe ich sofort.
Hitparade soll es weitergeben, ist inzwischen ein Familienfest, aber ansonsten darf das Radio und die Kollegen sich noch wieder was Neues überlegen. Ne?
Ja, das sowieso, klar.
Vielleicht können wir gerade in den letzten Minuten noch klären, diese komische Treppe, die in den Himmel führt, auf der eine Frau steht, die komische Sachen macht, so hat das Matthias Holtmann mal gesagt über Stairway to Heaven. Was löst dieser Hit für eine Faszination aus? Habt ihr jemals eine Erklärung dafür gefunden?
Nein, also eine Erklärung gibt es, glaube ich, auch nicht wirklich. Also gut, Musikwissenschaftler wird das erklären können. Es hat.
Also mir gefällt es.
Ja, mir gefällt es auch. Mir gefällt es auch. Ich kann dazu einfach nur persönlich erzählen, dass ich Stairway to Heaven zum ersten Mal als Schüler gehört habe, damals bei Radio Caroline, Piratensender der Nordsee. Die haben das nachts um drei irgendwann mal gesendet und auf Mittelwelle, ziemliches Rauschen dazwischen, habe ich gehört. Da dachte ich, toll, super Song, was ist das? Und ich wusste das erstmal überhaupt nicht, was das überhaupt ist. Habe irgendwann später erfahren, das ist Led Zeppelin. Wusste aber nicht, wie der Song heißt. Dann habe ich mir einfach mal irgendeine Verdacht eine LP gekauft von Led Zeppelin. War aber Stairway to Heaven nicht drauf. Aber jedenfalls, das ist für mich das war für mich ein Erweckungserlebnis, ein musikalisches. Ich gedacht habe, was für eine tolle Nummer, die sich so langsam aufbaut, ja. Und dieser Gitarrenriff dazwischen, dieser charakteristische. So, und ich war echt total geflasht, als wir dann diese Hitparade gemacht haben, dass ausgerechnet diese Nummer Nummer 1 wird. Hätte keines Auge gedacht, bis auf das Ehemann da von
Jürgen.
Jürgen, ja. Ja, genau. Sonst, nee, Hammer Nummer einfach. Die ist toll.
Ich fand den Geschmack unserer Hörer toll.
Super, ja.
Und schon wieder ist es geschafft, denn schon wieder ist die Schleierhalle ausverkauft. Das Finale der Hitparade. Werdet ihr dabei sein?
Nein.
Nee, werden wir nicht.
Das glaube ich euch nicht. Ich habe die letzten Karten locker gemacht. Ja. Habt ihr was vor? Kriegen wir euch da rein in die Halle?
Ich bin im Urlaub.
Das geht nicht. Du kannst nicht in Urlaub gehen. Wo bist du?
Ich komme ganz weit weg.
Das geht schon klimatechnisch nicht.
Ja, ist so weit, dass du es mit dem Zeppelin nicht schaffst. Ne?
Ich fahre ja mit dem Fahrrad.
Also,
ihr kriegt
sie jetzt trotzdem. Stefan, herzlichen Dank.
Danke.
Juckt es euch überhaupt nochmal? Dahin zu gehen, ans Mikro zu gehen, eventuell auch.
Ans Mikro, das muss ich mir versprechen.
Du könntest dass ja nicht, eine Ansage nochmal gut machen.
Versprich ne? mir, dass es nicht bis zum Mikro geht, sonst kannst du die Karte gleich wieder haben.
Und Michael, das ist
aber wenn,
deine.
Ich hoffe, Spaß
du bist nicht im
auch.
Urlaub.
Danke. Vielen Dank jedenfalls.
Also vielleicht kriegen wir euch irgendwie dahin. Wir würden uns sehr freuen, euch begrüßen zu können. Herzlichen Dank, Stefan Siller, Thomas Schmidt, Michael Schlicksup.
Dankeschön. Und Nicole Köster.
Und Ihnen darf ich noch sagen, dass Sie auch dabei sein können. Danke ans Publikum. Sie können mit dabei sein, nämlich direkt auf dem Fernsehturm. Das ist ja der neue Ort für die SWR1 Hitparade. Wann geht's los, Herr Haff? Montag 5 Uhr hat er gesagt, er kann's. Also, und Sie können dabei sein. Es gibt bei uns auf swr1.de ein Formular, da können Sie sich bewerben, zusammen mit der Familie, mit Freunden, mit der Clique. Einzige Bedingung, maximal 10 Personen. Alle Infos dazu bei uns im Netz. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Schalten Sie ein bei der Hitparade. Wir freuen uns und Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Eins gehört. SWR1.